Und herzlich willkommen im Damenpott. Wir besprechen heute für euch Folge 5 der Staffel 3 mit dem Titel Befehl ist Befehl oder Chains of Command. Ja, und mein Befehlsempfänger ist heute Patrick oder ich bin seiner. Wir wissen es noch nicht. Hallo Patrick.
Hallo Sabine. Ich höre natürlich auf dich. Also wenn du Befehle hast, werde ich sie ausführen.
Ja, die Kommandokette oder die Chain of Command. An was musst du da denken, wenn du das hörst, Patrick?
Ja, tatsächlich vor allen Dingen ans Militär. An den Song Chain of Fools. Ja, das ist es so. Ein paar Star Trek-Folgen fallen mir noch ein, aber sonst.
Ja, und ich denke da an Firefly, an okay. Chain Cop. Weil da gibt es so ein Zitat von ihm zu Chain of Command und er erklärt das praktisch so, also die Chain of Command, also die Kommandokette ist die Kette, mit der er jemanden schlägt, wenn er nicht seinen Befehl befolgt.
Ja, das ist doch passend. Ja.
Große Sehempfehlung für mich, immer ist immer Firefly.
Das stimmt.
Ja, und wir haben auch noch was Tolles für euch, weil unser Podcast-Freund und auch Mitpodcaster und die Stimme im Fandom, Frank, der die Computermodelle modelliert, hat wieder gearbeitet, fleißig am Computer. Und wir haben jetzt einen neuen Raum der Sequest, den er jetzt virtuell hinzugefügt hat. Und das ist der Conference Room, also der Besprechungsraum aus der Folge Treasure of Mind, also das versunkene Wissen und auch ganz toll mit so super kleinen Artefakten, also die da gefunden wurden in der Bibliothek von Alexandria. Wir packen euch den Link in die Shownotes, schaut es euch an, ganz toll.
Und schaut euch den Rest an. Ja, und ich muss noch eine kleine Entschuldigung an unsere HörerInnen loswerden. Und zwar ist mir aufgefallen, zu schneiden, dass ich offensichtlich in den letzten beiden Folgen meine Notifications nicht richtig ausgestellt habe. Also hat es da ein paar Mal Ping gemacht. Das soll nicht wieder vorkommen. Hoffe ich.
Das war unser Unterwassersonar. Der hat Autist. Der Kunde gab. Wir müssen alles nur gut verkaufen. Ja, gut verkaufen müssen wir uns heute auch keinen Gast, denn wir sind heute zu zweit, sodass ich sage, wir können auch gleich direkt mit den Fakten zur Folge einsteigen.
Ja.
US-Premiere war am 1.11.95 auf NBC und Deutschlandpremiere am 17.11.96 auf RTL. Und Regie führte Anson Williams, den kennen wir schon von unserem Piloten Brave New World. Und auch Drehbuch haben wir alte Bekannte. Es war mir da Naren Shankar, den Showrunner, und Lee Goldberg und William Rapkin, also das gleiche Duo wie bei Smoke on the Water.
Oh, cool.
Und bei den Gaststars haben wir auch unseren Dauergaststar in Staffel 3, Michael Costello, es ist Secretary General McGaff, war bis jetzt immer dabei.
Ja, eigentlich hätte der auch mal was im Intro verdient.
Ja, so ein bisschen mittlerweile. Aber das ist, glaube ich, immer so eine Sache.
Ja, klar, mit Geld.
Wie viel Gehalt,
Und Gewerkschaft und solche Sachen.
Alles Mögliche. Ja, und dann haben wir interessante Gaststars. Wir haben Wanda de Jesus oder de Jesus, keine Ahnung, die Commander Pamela Loper spielt. Ja, und sie ist Schauspielerin und hat in Robocop 2 mitgespielt, Ghost of Mars, Bloodwork von 2001 und 2002, sagt mir nichts. Bei Sons of Energy war sie dabei in 5 Folgen und bei CSI Miami auch in 10 Folgen.
Okay.
Mir kam sie jetzt nicht sonderlich bekannt vor. Ich habe auch die Filme nicht gesehen.
Gut, Robocop 2 habe ich gesehen, ist aber schon eine Weile her und
ja.
Da wird sie dann wohl auftauchen.
Ja, und dann haben wir noch Bernie Casey als Admiral Van Elden und er war Schauspieler bei Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zukunft. Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit, Entschuldigung. Und da war er der Lehrer, Mr. Ryan. Und eigentlich seine bekannteste Rolle für mich war in Sag niemals nie, James Bond, hat der Felix Leitner gespielt, den Freund von James Bond, der bei der CIA arbeitet.
Guck.
Und dann war er auch noch dabei bei Die Rache der Eierköpfe. Das klingt nach so
Was?
einem richtigen,
Sorry.
so einem
Ja.
richtigen, weiß nicht, super Film für.
Für einen verregneten Samstagvormittag, ja.
Ja.
Wenn man 10 ist.
Und er war mal NFL-Spieler.
Na guck, ja, glaube ich.
So von der Statur
Ja.
haut das hin. Das war's auch so, weil die restlichen Hintergrundschauspieler haben wir hier sehr viele dabei, aber die waren alle ohne irgendwelche nennenswerten IMDb-Einträge oder generell IMDb-Einträge, sodass ich sage, wir können gleich weitergehen zur Televisionsvorschau. Magst du die vorlesen, Patrick?
Ja, mag ich. Schöne Grüße an Sabatamara an dieser Stelle. UEO-Raketen zerstören eine Waffendeponie der makronesischen Allianz, was diese als Kriegserklärung deutet. Da ein eigenmächtig handelnder General für den Zwischenfall verantwortlich ist, erhält Hudson den Auftrag, den Offizier zu stellen. Ist der nicht Admiral? Oder ist das das Gleiche? Nee, was?
Nee. Weil, das ist jetzt
General?
eine Frage
Admiral?
an Nils.
Ja, ich google das.
Gibt es Admirale nur bei der Marine und
Ach stimmt, das kann natürlich sein, sowas, ne? Ja.
Generale nur an Land und in der Luft oder gibt es die auch auf Wasser? Also, wie ist, wenn du das hörst?
Aber das ist jetzt auch so eine Televisiongeschichte, ne? Also in der
Ja.
Folge ist das ja, glaube ich, konsequent Admiral, oder? Mein schon.
Ja, naja, so viel Zeit und Geld, wenn die damals auch nicht gehabt haben, dass sie
Ich glaube
diese
nicht, dass,
drei Zeilen
dass viel
schreiben
Zeit und
mussten.
Geld in diese Vorschauen geflossen ist.
Das hat auch ein Praktikant gemacht.
Ja.
Ohne ChatGPT.
Und ohne, er war sicherlich auch nicht Militärhistoriker oder so.
Und ohne Google und alles, Leute. So waren die 90er. Da musste man in eine Bibliothek gehen und Bücher aufschlagen. Dann würde ich sagen, wir ein in die Handlung und schauen mal, was unser Admiral macht. Und diesmal starten wir nicht unter Wasser, sondern über Wasser. Wir bekommen auch wieder einen geografischen Hinweis, wo wir sind. Wir sind in der Philippinischen See, die gehört zu Makronesien. Und dann sehen wir mehrere UIO-Raketen. Und dass das UIO-Raketen sind, sehen wir auch, weil das hat man ganz fett auf die Raketen draufgemalt, woher sie kommen. Und die kommen angeflogen mit dem Ziel Palau-Inseln, wo ein U-Boot-Stützpunkt der makronesischen Allianz ist.
Ja, und die kennen wir auch schon. Und zwar
Ja.
aus der Folge The Sincerest Form of Flattery. Die fliegen also immer noch rum. Das war die mit dem KI-U-Boot. Und die hat die KI halt auf diese verschiedenen Ziele abgeschossen. Also da haben sie nochmal zusammengeschnitten, was sie aus der Folge hatten. Haben aber tatsächlich, du hast ja schon gesagt, man konnte irgendwie sehen, dass da was draufsteht. Das scheint sie nochmal extra für diese Folge dazu animiert zu haben. Sieht man auch so ein bisschen, das sieht ein bisschen anders aus. Und da steht auch noch DWO drauf. Und da habe ich mich gefragt, ob das D für Dion steht. Ob der die baut.
Bestimmt. Also
Ne?
unser
Der baut ja alles,
Superbösewicht,
ne? Also.
der macht ja alles.
Kann man die da bestimmt auch kaufen, ja.
Wer aus Eisbergen Wasser,
Ja.
Süßwasser gewinnen will, der baut garantiert auch Raketen. Ja, und dann habe ich mal ein bisschen geschaut. Palau ist ein Inselstaat im Pazifik.
Hast du nach Urlaubsorten geschaut? Ja.
Ja, so ein bisschen. hat 17.600 Einwohner, Stand 2020 und besteht insgesamt aus 356 Inseln und nur 11 davon sind bevölkert. Also gibt es noch ein paar einsame Inseln, wo man hingehen könnte. Und was ich aber nicht wusste, bis 1994 war es ein UN-Treuhandgebiet unter der Verwaltung der Vereinigten Staaten. Also noch gar nicht unabhängig und die waren sehr stark von der USA abhängig oder sind es immer noch? Das ist so eine wie eine Art ehemalige Kolonialmacht. Und die sind halt, also gehören zur Inselregion Mikronesien. Jetzt Makronesien ist ja unser Staat und liegen so 880 Kilometer östlich der Philippinen, was ja dann so halbwegs
Ja.
hinhaut. Naja, und in den Nachrichten ist halt Palau jetzt auch, weil die haben ein großes Problem, weil die liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Genau wie Tuvalu. Und da haben sie ja auch schon 2011 auf der UN-Vollversammlung darauf aufmerksam gemacht, dass wenn hier mal nicht irgendwas passiert mit der Erderwärmung und dem Anstieg des Meeresspiegels, sie einfach weg sind. Also dann ist wirklich, sprichwörtlich, Land unter.
Ja.
Ja, und es ist ja leider nichts passiert bis dahin.
Nee, leider nicht.
Leider nicht.
Ja. So im Serienuniversum müssten die dann jetzt eigentlich auch weg sein.
Ja.
So, nachdem ja jetzt die Meeresspiegel da alle gestiegen sind, haben sie vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Ja.
Wir sehen ja auch nicht viel. Wir sehen ja mehr so Felsenberge. Also kann ja ruhig sein, dass ein Teil unter Wasser ist, jetzt nur noch das rausguckt. Wir sehen auch eine Frau, die auf dem Außenposten stationiert ist. Und wir bekommen jetzt noch mal so ein bisschen Worldbuilding da in dem Gespräch erzählt. Also wir erfahren noch mal, sie spricht mit dem makronesischen Zentralkommando. Wir erfahren noch mal, ja, die waren ja kurz vor einem Krieg, waren wir ja mit der UEO, als es um die Nexus-Kolonie ging. Und sie sagt noch, naja, ist ja eigentlich schade, dass da irgendwie nichts passiert ist, weil mir ist ja viel zu langweilig hier und ein bisschen Action wäre ja cool.
Ja, gut.
Und dann ist wieder...
So sollte man nicht sagen, ja.
Sei vorsichtig mit, was du dir wünschst, weil in dem Moment kommen die OEO-Raketen und greifen sie an und wir erfahren noch, Einschlag in 30 Sekunden. Sie kann sich irgendwie noch ganz kurz verabschieden und dann ist auch schon Einschlag und die Station ist weg, pulverisiert.
Ganz klassisch, ne? Sag meinem Mann, dass ich ihn...
Ja, und brumm.
Ja, und weil die Raketen ja eindeutig beschriftet waren, wird das jetzt als Kriegserklärung der UEO gegenüber Makronesien ausgelegt. Ja, und ich denke mal auch, weil sie aus einer bestimmten Richtung kam. So.
Ja.
So ist das jetzt. Ja, krass, dramatisch.
Krasser Einstieg, weil jetzt sind wir im Vorspann. Also es wird spannend, wie es weitergeht. Ja, und jetzt kommt McGaff mit einem Shuttle auf die Sea-Quest. Also er traut dem Kommunikationssystem nicht mehr, es gibt keinen Videoanruf. Mhm. Und er schickt ja auch Ford weg, also, und will mit Hudson allein sprechen. Und was ganz crazy war, er bringt noch eine CD mit.
Ja. Mixtape vielleicht.
Na, und erzählt, naja, das sind die Daten, die wichtigen Daten sind da drauf und erzählt ihn halt von diesem unprovozierten Angriff auf die makronesische U-Boot-Station durch die UEO und Hudson ist halt sichtlich erschrocken. Also er denkt schon, es habt dann jetzt wieder verbockt, ja, oder wer oder was. Sie versuchen sich gerade noch so ein bisschen rauszureden gegenüber Makronesien, indem sie sagen, ja, das war eine Raketenpanne im Raketensilo. Nach dem, was wir so bei der UEO in letzter Zeit gesehen haben, kann man das ja natürlich auch glauben. Da ist ja öfters mal, dass sowas nicht hinhaut.
Ja, vielleicht hat das ja gleiche gebaut wie der diesen Zug da gemisst. Ja, gut.
Ja. Also Sicherheitspannen bei der UEO sind die Regel.
Ja, in der Echtwelt ist das aber auch so, ne? Also da gibt es ja auch Einschläge in Ländern, wo es nicht einschlagen sollte. Und dann sagt man ja auch immer, oh ja, nee, das wollten wir alles gar nicht. Und das war irgendwie eine Panne. So, ja.
Ja, ja. Und Hudson soll jetzt die Wahrheit rausfinden. Und er erfährt jetzt, die OIO hat eine Geheimbasis im Marianengraben. Also, das ist ja hier so der tiefste Punkt unter Wasser, den wir hier haben auf der Erde, wo sie im makronesischen Hoheitsgebiet Atomwaffen gebunkert haben.
Ja, so
ganz tolle Idee. Und vor allem so tief unter Wasser.
Ja, gut versteckt.
Ja.
Gut versteckt, ja. Immerhin ja. Kein Blue Moon.
Aber wir erfahren, seit 6 Monaten haben sie keinen Kontakt mit der Basis, haben 2 Schiffe hingeschickt und die sind verschollen.
Ja, vielleicht hat man die Sea-Quest mal ein bisschen eher schicken sollen.
Ja.
Mhm.
Und jetzt erfahren wir noch was. Kommandant der Station ist Van Elden. Und den kennt Hudson.
Natürlich.
Also man sieht auch, wie so sein Gesicht ein bisschen entkleidet. Also die scheinen eine Vergangenheit zu haben. Ja, und er bekommt jetzt den Befehl, innerhalb von 24 Stunden die Station zu übernehmen. By any means necessary. Mhm. Also egal wie, übernehmen oder zerstören. Und dann fährt McGaff mit dem Shuttle wieder weg.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, wenn McGaff, der ist ja irgendwo da bei Florida, mit dem Shuttle zur Seaquest kommen kann, da muss ja die Seaquest auch innerhalb von 24 Stunden zum Marianengraben kommen und dann noch die Station ausschalten. Aber
ja, wir sehen sie ja so schnell wie nie in dieser Folge.
Ja.
Später. Vielleicht ist es das. Ah, wer weiß, wo der sich gerade rumgetrieben hat. Der muss ja, der kann ja auch sonst wo gewesen sein im UEO-Gebiet oder ist erst mit einem Privatjet vorgeflogen und dann in ein Shuttle umgestiegen.
Gestiegen.
Ja.
Okay, das erfahren wir nicht.
Nee.
Ja, und jetzt bekommen wir noch ein bisschen Behandlung oder es deutet auch schon an, wohin die Folge geht so ein bisschen, weil wir sehen jetzt Deckwood.
Ja, was sind das da für Zustände auf der Seaquest? Kakerlaken, ja.
Kakerlaken, ja. Sieht eine Küchenschabe, die da rumkrabbelt und dann kommt Henderson dazu und will sie auch gleich zertreten. Und er hält sie davon ab, weil er sagt, nee, das ist, also für ihn ist jedes Leben kostbar und er will sie retten.
Ja, er will sie erstmal behalten, bis man dann irgendwann mal
Landgang hat und sie, wie sie freisetzen kann.
Das finde ich doch süß.
Ja, also wieder der mit den höchsten moralischen Standards ist wieder der, der eigentlich immer am dümmsten in Anführungszeichen dargestellt wird. Oder naiv als Kind. Aber Deckwood hat noch einige gute Szenen heute hier. So, jetzt sind wir aber wieder erstmal in unserem Besprechungsraum. Wir haben Hudson, wie er seine Offiziere brieft über den Kommandanten der Station, Admiral Van Elden. Und er erzählt auch, dass es halt ein Typ ist, der von seinen Untergebenen absoluten Gehorsam und Hingabe fordert. Ja, und wir erfahren auch, wer Nummer 2 in der Kommandokette ist, in der Chain of Command. Das ist Commander Pamela Loper.
Die kennt er auch, ne?
Die kennt er auch, ja. Und wir erfahren sie, irgendwie sind sie abtrünnig und haben genug Atomwaffen, um den kleinen Kontinent, ich nehme mal an, Australien, auszulöschen. Also schwierige, knifflige Mission.
Ja, und auch das spricht eigentlich dafür, dass man da ein bisschen mehr hätte tun sollen, so zwei Shuttles hinzuschicken. Also ich weiß nicht, haben die denn keine Flugzeugträger oder irgendwelche anderen Sachen?
Ja, aber die sind ja auf makronesischem Gebiet. Das ist ja das Nächste.
Irgendwas halt.
Irgendwas halt, ja. Ja, und Hudson sagt, okay, er fährt erstmal mit einem kleinen Boot zur Station, um die Lage zu checken. Ford soll auf der Seaquest bleiben, also sein Second in Command. Und wenn er, und sie haben jetzt 24 Stunden Zeit. Und er soll dann die Station zerstören, egal ob er sich meldet oder nicht.
Ja.
Also, man nimmt auch das Leben aller auf der Station in Kauf.
Und das eigene
um jetzt hier den nächsten Weltkrieg zu verhindern. Also die Situation ist sehr ernst.
Und jetzt nimmt Hudson
Deckwood mit.
Ich meine, später wird klar, warum sie den da haben wollten, aber da fragt sich natürlich schon, warum? Er sagt das ja auch sofort.
Ja.
Also ich brauche hier Deckwood. Und ja, der wäre auch mit dem alleine gegangen, aber Lukas bietet sich halt auch noch an, falls man Computerfu braucht, ne? Aber das ist schon eine interessante Kombination.
Ja, er traut jetzt halt nicht Brody als Sicherheitschef, sondern nimmt lieber die Deckwood Security.
Hätte auch mal Felix mitnehmen können. Na gut.
Ja, die redet ja nochmal auf Hudson ein, dass es ja persönlich ist und er mal die Nummer 1 von Van Elden war und er jetzt an der Stelle von Looper sein könnte. Also wir erfahren hier schon ein bisschen Hinweis auf die Vergangenheit. Also er kennt ihn nicht nur so, das ist da so ein Admiral in der gleichen Marine, wo ich auch bin, sondern die kennt sich auch persönlich.
Alles andere hätte mich auch gewundert. Klar, ja.
Ja. Aber Fredericks, weiß nicht, also so richtig so, warum sie jetzt unbedingt hier dabei sein muss in Staffel 3, habe ich noch nicht so richtig nachvollziehen können.
Nee, die geht, die geht immer in so ein
fliegt Kampf, mit ihrem Ding darum und das war.
Kampfbötchen und hat ihren Helm auf und macht Piu-Piu und dann kommt sie wieder an Bord. Ja, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Klingt jetzt ein bisschen fies, aber könnte auch ein Torpedo sein.
Ja.
Schade.
Also da fehlt uns echt noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung, warum sie jetzt hier dabei ist. Die geht noch komplett unter. Aber vielleicht wird das noch mehr. So, und jetzt sehen wir mal die andere Seite. Also wir sind jetzt im makronesischen Hauptquartier. Und da wird jetzt dem General berichtet, dass die Auswertung der Satellitendaten darauf hinweist, dass der Angriff von der Sequest kam. Weil die ist ja jetzt vor Ort, also muss die Torpedos abgeschossen haben.
Ja.
Und da frage ich mich, ey, wie haben die denn ihre Satellitenüberwachung? Gucken die erst danach, wer da ist und nicht vorher? Aber okay, vielleicht.
Also soweit ich weiß, kannst du mit Satelliten gar nicht viel machen unter Wasser. Mhm. Ja, da brauchst du ein eigenes Netz. Würde ich jetzt mal unterstellen, dass die das haben. Aber du kannst nicht einfach aus dem Weltall ins Meer gucken, nur drauf.
Okay, und dann frage ich mich ja, wie sie dann trotzdem mitkriegen, dass die Sequest jetzt dort ist.
Mit Zukunftstechnik, mit Buoys.
Mit Zukunftstechnik.
Nee, da habe ich tatsächlich irgendwo mal was drüber gelesen, dass man jetzt halt so auch so Buoyen einsetzen möchte, quasi als Satelliten fürs Meer.
Hm.
Ja, die haben einen Wasserkontakt und dann kannst du natürlich auch ins Wasser gucken. Also man merkt hier auch, ne, der Admiral, der will das auch. Also der.
Ja.
Der hat Bock auf Krieg. Hier sein. Hat er eigentlich einen Namen, der andere?
Nicht wirklich.
Also sein, weiß ich nicht, erster Offizier oder was auch immer das da ist, der ist da eher vorsichtig und möchte das eigentlich mehr nicht so.
Ja, und auch an Bord der Sequest ist jetzt Ford deutlich nervös, ja, und fragt ja nochmal so ständig den Status ab, erst bei O'Neill, damit er was zu sagen hat in der Folge, dann bei Brody und Piccolo.
Piccolo steht an so einem Joystick. Hat so einen Joystick in der Hand vor so einer großen Schaltwand und ein Joystick da so rum. Fand ich auch sehr süß, ja. Mhm. Ja, Ford, ne? Also der war da auch schon mal professioneller.
Ja, also wir sehen wieder Season 1 Ford, der so angespannt und nervös ist, sobald irgendwas kommt. Ja, und jetzt kommt Henderson zu ihm und ist so. Die Vernunft, also spricht auf ihn ein, sagt so, naja, du mit deinem Verhalten machst die Leute dann noch hier nur noch nervöser und natürlich sind wir alle angespannt und du auch, ja, weil wir stehen ja hier am Rande deines Krieges und wir sollen unsere eigenen Leute ja töten und das ist ja nun schwer und dann flirten sie offen weiter auf der Brücke und reden über Skiurlaub und das regt mich dann auf.
Ja, es sind so zwei Sachen, also einerseits nimmt sie da ja wirklich Spannung raus. Das ist ja auch gut. Ja, und das andere soll wahrscheinlich privater sein, als es sich dann anfühlt, weil...
Naja, wenn du das vor allem machst.
Genau, ja. Ja, aber soll uns natürlich nochmal sagen, wie heiß die Spannung zwischen den beiden doch ist.
Ja, und sie trägt auch wieder keine normale Uniform, aber darüber spreche ich jetzt schon gar nicht mehr.
Okay, ja.
Dass sie da ihn nochmal zurücknimmt und jetzt so eine Art Counselor Troy macht und sagt, ihm widerspiegelt, du, dein Verhalten ist gerade gar nicht gut, um jetzt hier auch hier die Crew zu beruhigen, das finde ich ja noch okay.
Ja, total. Ja.
Ja, vielleicht ein bisschen, nicht so direkt vor allem, sondern ein bisschen so, weiß nicht, Troy hat ja dann auch gesagt, gehen wir mal kurz hier in den Besprechungsraum über Picard und dann hat sie ihm die Sachen erzählt. Vielleicht wäre das besser gewesen, aber okay, es sollte ein Shot sein auf der Brücke. Lassen wir es dabei.
Denke ich auch, ja.
Ja. Ja, und dann sehen wir auch unsere zweite Crew, also Hudson, Lukas und Deckwood, die jetzt auf dem Weg zur Unterwasserstation sind. Lukas ist total fest überzeugt, dass es ein Computerfehler ist. Ja, also der glaubt noch an das Gute der OEO.
Ja, aber haben die dem das denn nicht erzählt? Also McGeth war ja da und hat gesagt, wir tun so, als wäre es eine Computerpanne, aber da sitzen Verrückte auf dieser Station und haben sich seit 6 Monaten nicht mehr gemeldet.
Hm.
Und das weiß Lukas jetzt nicht?
Nee. Hm. Und Hudson erklärt ihn ja nochmal, die Station war nie ein Ziel, ja. So, das war wirklich eine gezielte Provokation, um den Krieg zu beginnen. Ja, und jetzt fahren sie ja so an Uiosh Wracks, also Shuttle Wracks vorbei, die da so rumliegen. Also sehen sie schon, okay, die vor uns waren, haben hier irgendwas nicht überlebt. Und jetzt wittert ja Hudson auch sofort einen Hinterhalt. Und jetzt erfahren wir, dass er Erstoffizier bei Van Alden war, auf der Donnager, also das war sein Schiff, und dann von Loper ersetzt wurde, als er einen Befehl verweigert hat. Also Klassiker. Jetzt erfahren wir die Hintergrundgeschichte so ein bisschen.
Wir denken uns natürlich auch jetzt schon, das war jetzt nicht, weil der Hudson so böse ist.
Ja. Sondern jetzt ist schon ganz klar, wer hier der Bad Guy und der Good Guy in dieser Geschichte ist. Also spätestens jetzt.
Genau. Ja, und jetzt kommen so Unterwasserdrohnen an, ne?
Ja.
Fand ich auch ganz spannend. Und ja, das ist so eine Mischung aus Angriff, aber auch Eskorte. Also es geht jetzt nicht darum, dieses Schiff irgendwie abzuwehren, sondern es wird dann auch irgendwie so zur Station begleitet und kann auch nicht anders.
Ja, also wird schon direkt dahin gelotst, wo sie andocken sollen. Ja, und dann kommen wir auch auf diese Station und die sieht echt so aus wie so ein dunkles Stahlwerk.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen. Und
bisschen Mad Max, ne?
Und ja.
Überall sprühen Funken rum und es wird geschweißt und geflext und ja.
Ja, und überall stehen dann auch so bewaffnete Leute rum.
Ja.
Alle spitzen wie blöd, aber das kann ich mir ja gut vorstellen. Die sind ja da wirklich tief unter Wasser und wenn die da so rum reparieren und auch seit 6 Monaten keinen Nachschub hatten. Wer weiß, ob alle Klimaanlagen, Lüftungsanlagen noch so gut funktionieren. Dass da irgendwas los ist, sieht man auch, weil die tragen ja so Camouflage-Schminke, die du ja unter Wasser nicht brauchst, sondern eher so im Dschungel. Und spätestens jetzt dachte ich, okay, willkommen bei Apocalypse Now. Also da sieht man ganz deutlich die Anleihen, wo wir jetzt sind, ja.
Ja, klar. Also ich habe mich auch noch gefragt, warum machen die das denn?
Ja, und was bauen die da, genau, ja?
Warum nehmen die Station auseinander, in der sie wohnen? Das ist auch gar nicht so schlau. Ja. Haben die noch einen Altmetallhandel nebenbei oder so? Das ist natürlich nur für die Optik.
Nee, das ist ja wirklich, es ist wirklich, es ist heiß, es ist feucht, wir sind im Dschungel. Ja, also wir sind jetzt im Unterwasserdschungel. Nicht in Vietnam,
hart.
Sondern im Marianengraben. Ja. Und schwer bewaffnet und alle nicht mehr so richtig mental dabei.
Ist ja vielleicht auch einfach langweilig. So, dann fängst du ja manchmal an, so
Dinge auseinanderzunehmen aus langer Weile.
Ja, Wohnzimmer umzudekorieren. Oder so. Ja.
Ja, und werden jetzt auch von Loper begrüßt. A boy, a freak and a clown. Ja.
Ja. Der Boy ist klar, ne?
Ja, das ist Lukas.
Ja, Freak und Clown kann sich an beide richten.
Ich denke schon, dass Freak auf Deckwort gemünzt ist. Ja, und der Clown ist halt Hudson. Ja, und Hudson, ganz mutig, spricht das mal alle Soldaten an. Ja, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt das Kommando, ihr legt jetzt eure Waffen nieder und kommt jetzt mit. So nach dem Motto.
Anders geht's nicht, ne? Also,
ja. Obwohl sie ja wirklich in der Unterzahl sind. Ja, und Lupa sagt ja, du kannst dir alles erzählen, UIO existiert hier nicht, ja. Und dann bekommt er einen Schlag und wird abgeführt und auch Deckwirt wird von unserem Team getrennt, weil er soll mit Looper mitgehen. Also da passiert auch noch was mit ihm. Und jetzt an Bord der Seaquest detektiert O'Neill ein Torpedo. Also die Seaquest wird angegriffen, sie schießen Gegenraketen, werden dann doch getroffen. Dann wird die Hydroponik getroffen, also unser Unterwassergarten.
Bridger ist nicht mehr da.
Wird abgeriegelt.
Das bestimmt, keine bestimmt ist alles Dates vergammelt mehr, und vertrocknet. Weil sich da keiner drum kümmert. Ja.
Ja, aber das ist doch unser Gemüsesupply auch gewesen.
Stimmt.
Ja, weil jetzt kommen zwei makronesische U-Boote und die greifen die Seaquest weiter an. Und wir warten, dann kommt ein weiterer Torpedoangriff. Wir werden stark getroffen. Wir haben jetzt eine richtige Explosion auf der Brücke. Dann fliegen Menschen im hohen Bogen durch die Luft. Alle werden durchgeschüttelt und Ford wird verletzt. Und Henderson übernimmt jetzt das Steuer und macht Rückzug. Also macht ein Fluchtmanöver, mit der sie die Sequest retten kann. Also
ja, sie gibt auch Befehle und so, ne? Also
ja, übergeht Brody.
Genau. Im Prinzip tut sie so, als hätte sie das Kommando. Und das meinte ich eben, ne? Wir sehen die Sequest heute nochmal richtig schnell. Also die geht ja jetzt quasi auf Warp. Das haben wir noch nicht gesehen, dass sie da diesen Wasserhüpfsprung machen kann. Das fand ich ganz cool.
Ja. Das ist geil. Warp me.
Ja.
ja gut, aber Brody hat ja auch nicht wirklich so reagiert.
Nö.
Nee, also hat sie einfach die Initiative ergriffen. War ja auch gut.
Ja, also das war jetzt auch nicht, sie hat ja nicht gegen ihn irgendwas gemacht, sondern
einfach nur allen die Haut gerettet,
genau, ja.
Ja, aber bevor wir erfahren, ob das Manöver geglückt ist, gehen wir jetzt wieder auf die Station und da haben wir wieder Hudson, der halt noch ein bisschen uns was erzählt, wie Van Alden war. Also er war wirklich Berufsmilitär, to the bone Militär, erzählt er. Wir erfahren auch noch was über die Welt. Wir haben ja, Lukas hat ja 10 Jahre nicht erlebt und er sagt, naja, da gab es schon immer Konflikte mit Makronesien, auch in der Vergangenheit. Und eine Seeblockade damals, als Hudson unter Van Alden gedient hatte. Und da ist halt so ein Schiff, hat diese Seeblockade durchbrochen und das war ein Flüchtlingsboot. Und eigentlich hatten sie den Befehl, auf alle Schiffe zu feuern, die Blockade durchbrechen. Und Hudson hat sich halt geweigert, weil er wollte halt das Flüchtlingsboot nicht versenken.
Noch und deshalb ein Mensch hatten die, ist.
Ja, und so. Deshalb hatten die damals da diesen Beef, wo er dann abgesetzt wurde und von Lopa ersetzt.
Aber irgendwie auch ohne Konsequenzen für irgendwen, ne? So, als hätten die das irgendwie so unter sich geregelt und den Rest des Militärs interessiert das aber das gar nicht. Also entweder die Befehlsverweigerung muss ja eine Konsequenz haben oder dass der Van Alden da ein Flüchtlingsboot abschießen wollte. Aber wieder noch.
Wieder noch. Also irgendwie ist die UJO auch nicht mehr so der strenge militärische Verein, der mal war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Lukas hat schon einen Plan, wie er die Station außer Betrieb setzen kann durch irgendwie Manipulation der Elektrik und fängt jetzt an, irgendwas zu MacGyvern an irgendeiner Konsole. Was er da genau macht, hat keine Ahnung.
Ich hatte übrigens exakt auch MacGyvern aufgeschrieben. Das finde ich sehr schön. Ja, rein zufällig können die natürlich da in ihrem Verschlag da irgendwie auf das Herz der Station zugreifen, ja. Und wie das eben so ist, ja. Und Hudson wird abgeführt. Nicht das erste und nicht das letzte Mal in dieser Folge. Das ist so ein durchlaufendes Thema. Hudson wird abgeführt.
Am Bord der Sequest sehen wir jetzt Ford auf der Krankenstation. Henderson besucht ihn. Er liegt im Koma. Also war seine Verletzung doch sehr schwerwiegend. Ja, und jetzt kommt Brody dazu und jetzt gibt's hier so ein Streitgespräch, so nach dem Motto, ja, ich soll doch mal wissen, wie die Chain of Command ist, die Kommandokette, ja, und er macht jetzt auch so ein bisschen einen auf Chain Cop und will die durchdrücken. Und sagt, naja, er ist jetzt hier oberster Befehlsführer, er ist der Nächste in der Reihe, ja, und seine Befehle zählen und nicht, was sie da macht. Und er wollte kämpfen, weil nur Feiglinge machen einen Rückzug. Und das ist jetzt sein Boot, ja, und also will er jetzt zurück und die U-Boote bekämpfen. Und Henderson erinnert ihn jetzt nochmal an den ursprünglichen Befehl und sagt, naja, der ist doch wichtiger, ja. Da geht es ja darum, einen dritten Weltkrieg zu verhindern und nicht jetzt einfach hier so ein U-Boot zu versenken. Und er ist aber wirklich hier so völlig, lässt sich nichts sagen und stürmt wütend davon. Also der heißt Sporn und Henderson ist jetzt Voice of Reason.
Das soll das jetzt natürlich irgendwie spiegeln mit der Chain of Command und so, ne?
Ja.
Wirkt so ein bisschen bemüht.
Also sehr bemüht, irgendwie auch. Also entweder hatte der Schauspieler keinen Bock oder...
Ja, also dass die sich da entscheiden. Ich meine, Also ich habe das ja so verstanden, dass die Sequest in der Nähe von dieser Station ist, weil sie die Station ja zerstören muss.
Ja, die sollen die ja abschießen, versenken.
Genau. Die sind jetzt angegriffen worden. Wenn jetzt irgendwie man auf der Sequest entscheidet, nein, wir kämpfen jetzt nicht mit denen, sondern wir konzentrieren uns darauf, die Station zu zerstören, dann sagt Makronesen, ach so, ja, nee, gut, dann fahren wir jetzt wieder weg und greifen euch nicht mehr an. Also das hängt doch zusammen.
Ja,
das funktioniert doch so gar nicht.
Hier funktioniert vieles nicht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, Prodi ist ein Heißsporn, der nicht drüber nachdenkt, was er ist. Eigentlich fürs Kommando völlig ungeeignet. Und Henderson ist jetzt unsere Voice of Reason und bekommt jetzt ja nach und nach mehr Substanz in den paar Folgen in Staffel 3, die wir jetzt hatten, als sie in der ganzen Staffel 2 hatte.
Das stimmt, ja.
Ja, und wenn wir jetzt die Serienlogik dazu nehmen, heißt das meistens nichts Gutes.
Wenn wir diese Serienlogik hinzunehmen, dann fängt die jetzt was mit Brody an. Ja.
Naja, auf jeden Fall lässt Brody jetzt die U-Boote orten, schickt Fredericks los mit dem Spectre, also und mit ihrem Kampf-U-Boot, ja, und ihrem Helm.
Mhm. Die hat auch noch gar nichts mit ihrem komischen Psi-Implantat gemacht, ne?
Nee, das ist einfach nur, es wird immer wieder geteasert. Wir sehen es blinkern, aber was damit los ist, erfahren wir. So, Henderson widerspricht ihm weiter, aber er ist jetzt fest entschlossen. Und es geht los. Ja, und auf der Station wird jetzt Hudson zu Wendelin geführt. Der schwitzt auch deutlich.
Ja, alle schwitzen, ja, wirklich. Jetzt schwitzen alle.
Wir sind jetzt im Dschungel. Ja, und wir erfahren jetzt so, der Admiral hatte Probleme mit der Mannschaft. Die haben irgendwie alle psychische Probleme und hätten sich gegenseitig umgebracht. Und Hudson kennt auch gleich den Begriff. Er spricht von Isolationsdemenz im Deutschen. Und dann dachte ich, haben sie vielleicht doof übersetzt.
Mhm. Aber
im Englischen sprechen sie ja auch von Isolation Dementia. Und Demenz passt ja gar nicht, passt ja eher Psychose.
Ja.
Würde ich sagen, was er hier so beschreibt. Also Hüttenkoller. Ja, und wir erfahren, da gab es auch schon mal Probleme bei der Jupiter-Mission. Die müssen auch schon mal so einen Koller gekriegt haben. Also haben wir auch gleich noch so ein bisschen Worldbuilding. Also wir sind jetzt nicht nur zum Mars, sondern in 10 Jahren auch schon zum Jupiter gekommen.
Ja.
Ja.
Aber irgendwie, also so dieses Motiv von dem Van Halen, das bleibt auch ein bisschen
mysteriös,
sag ich.
Ja.
Ja, gut, okay, die sind alle durchgedreht und weiß ich nicht, wenn man da jetzt unter in dieser Station rumschweißt, dann tut man das nicht. Oder egal.
Naja, und irgendwie will er jetzt halt einen Krieg anzetteln, damit sie dann die anderen bekämpfen und sich nicht mehr gegenseitig? Oder was ist jetzt sein Motiv? Also keine Ahnung. Aber was mir aufgefallen ist, Hudson steht weiterhin so ein bisschen stramm. Also irgendwie respektiert er noch den Rang und die Person, obwohl die völlig gaga ist.
Ist auch wieder so eine Nuance von Ironside, ne? Die er da reinbringt. So, ziemlich cool. Ja.
Ziemlich cool, ja. Also alle haben so eine Art Paranoia, Furcht, Gewalt und beim Admiral äußert sich das jetzt so, er hält Frieden für eine Krankheit und die muss halt ausgemerzt werden und nur Krieg ist das böse Gebare.
Ja, und um Deckwood zu überzeugen, dass das so ist, wird er ausgepeitscht mit so einer Ferengi-Laserpeitsche. die ganz cool aussieht, aber was natürlich total fies ist. Also Deckwood wird jetzt quasi aufgestachelt und natürlich wehrt er sich dann auch irgendwann und beginnt zu kämpfen und sein inneres Tier erwacht. Sag ich jetzt mal so, ja.
Weißt du, an was mich das erinnert hat?
An was hat dich das erinnert?
An die Folge von Voyager, wo der Rock dabei ist.
Diesen Wrestling-Kampf hat. Ja. Aber wenn die DS9 auch mal als Worf und Martok da gegen die Jem'Hadar in so einen Ring steigen mussten und so, ja. Ja, ist ja auch so ein Klassiker, ne? Kampf auf Leben und Tod in der Arena, das konnten schon die Römer. So.
Und ja. Ich glaube, in den 90ern, da war ja Wrestling auch richtig, richtig, richtig beliebt und groß und der Hit. Und vielleicht haben sie das deshalb hier so aufgegriffen.
Mit Sicherheit.
Ja, oder diese ganzen Kampffilme mit hier Jean-Claude Van Damme und diese alles, das war ja auch damals voll da. Sozusagen, um die Leute da so ein bisschen abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen, gibt es halt so Showkämpfe und
Bei
halt,
denen
wenn
sie sich
Edward
wahrscheinlich
groß und
gegenseitig
stark ist,
umbringen.
und da
Ja.
geht's halt dann auf Leben und Tod. Also, naja, nicht die schönste Umgebung, wo ich sein möchte. Ja, und jetzt entwaffnet Hudson meinen Helden, bedroht ihn mit der Waffe und sagt, er soll das alles jetzt hier beenden. Und er sagt, nee, ich habe das hier gar nicht mehr unter Kontrolle. Das ist, läuft schon aus dem Ruder. Aber irgendwie gelingt es ihm dann noch, wieder Hudson zu
Ja, der hat so ein
betäuben. Und
Device, ne, mit dem er ihn da
ja, das,
stark
was es so
versetzen
hat.
kann, ja.
Ja, dann sehen wir noch mal kurz Deckwood schreien in seinem Kampf.
Ja, sehr gut.
Und und dann sind wir bei Fredericks im U-Boot. Also es geht jetzt ganz wild hin und her. Und die ist halt auf U-Boot-Jagd. Brody ist im Rache-Modus. Der ist im
Ja, völlig
Rahab in
drüber.
Moby
Also,
Dick. Ja, völlig
völliger
daneben.
Tunnelblick und kann jetzt nur noch daran denken, hier seinen Privatkrieg zu zetteln, sozusagen, ja.
Ja. Henderson widerspricht ihm weiter und beweist ja. Verweist ja wieder auf den Befehl und Zerstörung der Basis und dass da alles wichtiger ist. Aber alle machen trotzdem mit. Nur O'Neill bekommt jetzt langsam so Zweifel. Aber bevor wir weiter sehen können, wie es da auf der Sequest weitergeht, sind wir wieder in unserer Unterwasserstation und Hudson wurde gefesselt. Und wir erfahren jetzt nochmal, Van Helden hat Palau angegriffen, weil er Krieg will. Und deshalb plant er jetzt noch einen zweiten Angriff, weil Krieg liegt ja in der Natur am Ende des Menschen und nur die Stärkeren überleben, bla bla bla. So,
Ja,
Deckwood ist
also,
immer noch im Kampfrausch und wird zu Lukas gebracht, ja, und
bevor ich das jetzt nachher als im Fazit
nee.
sagen muss, nichts gegen den Darsteller, aber das ist wirklich Marlon Brando für Arme. Also,
Ja.
da kann man nichts für, weil er hat ja auch kein so richtiges Motiv und so, aber
Nee.
wenn ich das so im Vergleich sehe, dann finde ich das schon ein bisschen blutarm alles. Ja.
Naja, dann kann ich auch schon mal ein bisschen vornehmen. Also, als ich das erste Mal Apocalypse Now gesehen habe, war ich danach tierisch verstört. Der Film macht wirklich was mit einem,
Oh ja.
aber diese Folge macht hier gar nichts mit einem.
Nee. Weißt du, wie das bei mir war mit Apocalypse Now? Ich habe den zum ersten Mal gesehen, da war ich wahrscheinlich so Anfang 20 oder so.
Naja, so in der Reihe müsste ich auch gewesen sein. Ich glaube, irgendwann mal abends.
Ja. Und zwar war das
Also auch
so,
noch ziemlich spät.
ja, vielleicht haben wir den sogar gleichzeitig gesehen. Denn das war tatsächlich so, ich wollte irgendwie abends ins Bett und da habe ich mir überlegt, ob ich jetzt irgendwie zum Einschlafen mir noch irgendwie was anmache. Und dann habe ich gesehen, ach, Apocalypse Now, den hast du ja noch nicht gesehen. Und der lief dann irgendwo, weiß ich nicht, ab 23 Uhr oder so, im Director's Cut dann auch noch. Also,
Ich glaube, dann haben wir wirklich den gleichen Film gesehen.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange er dauert, aber ich glaube über 3 Stunden oder
Der
so.
geht
Ja.
ewig lang, weil das ist ja irgendwie drei Geschichten
Ja,
in einer oder so.
genau.
Also es ist total verrückt.
Und ich dachte halt, ich gucke den so und penne dann irgendwie weg. Aber ich saß aufrecht im Bett, kam von diesem Film nicht los und es wurde immer verrückter und immer besser auch. Also ich finde ihn wirklich gut. Und war dann irgendwann völlig fertig, als der Film vorbei war. Und hatte nicht damit gerechnet, dass ich nicht einschlafe, sondern über 3 Stunden da wirklich sitzen werde und gebannt zuschauen. Ja, was unter anderem auch an Marlon Brando liegt. Aber nicht nur.
Ja, man kann nicht auch danach nicht wirklich schlafen.
Nee.
Und der Soundtrack ist gut.
Ja, fantastisch.
Also wirklich super.
Das ist nichts für den verregneten Samstagmorgen, sage ich auch nicht
Nee,
dazu, aber
wirklich nicht. Da
kann
sollte
man
man
mal
vielleicht
machen.
auch nicht in
Ja.
so einer leicht depressiven Phase
Nee,
sein, weil dann macht es das alles noch schlimmer. Aber es führt halt wirklich so ein Spiegelbild vor, wie verrückt Krieg ist und was das mit dem Menschen macht und das alles. Also,
das tut diese Folge nicht.
nee, das hat sie
Muss ich mal
versucht, aber
sagen.
es klappt wirklich nicht.
Nee.
Ja, wo waren wir? Also, er will jetzt
Panauer
nochmal irgendwas ankämpfen, ja. Und Deckwood ist halt jetzt noch in seinen Kampfrauschen, wird zu Lukas gebracht und greift dann jetzt fast Lukas an. Und er kämpft jetzt sehr mit sich. Also er hat wirklich so mit seinem Gewissen zu tun, weil er hätte jetzt ja fast jemanden getötet und das ist er ja gar nicht. Und es steckt ja dann doch Böses in ihm, weil sie wurden ja als Kampfmaschinen gezüchtet, ja. die Deckers. Und also er hat ja jetzt wirklich Gewissensbisse. Aber bevor wir das weiter erörtern können, MacGyver und Lukas erstmal weiter. Und Deckwood dauert das zu lange und er sorgt selbst für den Kurzschluss. Also kürzt das alles ab.
Ja, auch absichtlich, ne? Also
ja.
Er will sich ja quasi damit auch selber außer Gefecht setzen.
So ein bisschen und, ja. wehtun, um ja. das irgendwie. Ja, aber bevor wir sehen, ob das für funktioniert hat, sind wir wieder mit Fredericks auf U-Boot-Jagd. Also die lockt jetzt irgendwie die U-Boote zur Sea-Quest zurück, damit die dann abschießen können. Und zu Henderson kommt jetzt auch noch Piccolo dazu. Und er zitiert Stephen Crane aus Die rote Tapferkeitsmedaille.
Dem einzigen Buch, das es an Bord gibt. Ja. Das jetzt in jeder Folge irgendwie herhalten muss. Ja,
ja. Und er gibt sein Zitat, Mut ist das Fehlen von Selbstsucht. Und jetzt spricht sich auch O'Neill für die Vernunft aus, weil so ein Literaturzitat das zieht. Und jetzt lenkt Brody ein und sie fahren zurück zum Marianengraben. Also das war auch so, ja, weiß nicht, so gequält, ja. so gewollt, so. Ja. ja, und ich weiß auch nicht, was sie mit diesem blöden Buch haben. Ey, das ist in jeder Folge hergekommen.
Ja, und Makronesien denkt sich jetzt halt, ja gut, dann fahren die da jetzt halt hin, da können wir jetzt auch nichts machen. Dann drehen wir jetzt um und greifen die nicht mehr an.
Ja, weil das ist jetzt alles gar kein Thema mehr. Na gut. Ja, sie haben, also Deckwood hat das zwar das Stromnetz auf der Basis kurz geschlossen, aber das bringt nichts, weil die Raketen haben ein eigenes Energiesystem. Dudum.
Ja, die sind wie Holodecks.
Ja.
Aber macht ja auch Sinn. Also,
macht ja. Ja, ist ja klar. Nicht, dass er irgendwie
wenn man so ein Tonding sie hat, dann sollte das auch irgendwie redundant sein. So, ja.
Ja, und wenn Dalen, wenn jetzt zum Kompletten oder wenn Dalen die Vandalen, ich, egal.
Der alte Vandale.
Der Vandale mit zum Umschlag ausholen.
Ja.
Ja, ja. Heute Rom und morgen die Welt. Nee, erst die Sea-Quest, dann Honolulu, was ja OEO wäre. Und dann Brisbane, Australien, was Makronesien werde. Also kriegen jetzt alle was ab.
Er will die Welt brennen sehen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Wort ist komplett. Ist ja unter Wasser. Ja, und jetzt redet ihm, er erstmal Hudson Lopez ins Gewissen, ja, und dann fordert er ja ihn noch zum Kampf heraus. Mann gegen Mann.
Mhm.
Ja, und dann...
Aber Mann gegen Mann will, gilt nicht für ihn, ne?
Nö. Er lässt kämpfen ja. seine besten Krieger, ja. Also kommt es jetzt zum Zweikampf Lopez gegen Hudson.
Mit ja. Stöcken. mit Schmerzstöcken.
Nee, ich muss an American Gladiator denken.
Oder so.
Es sind diese überdimensionierten ja. Wattestäbchen, ja, die, genau. die da...
Ja. Gut, ist natürlich ein netter Effekt. Ne? So ein Kampf, ja, ist auch irgendwie ein bisschen albern.
Ja, und dann reden die halt beide aufeinander ein.
Natürlich, der, natürlich.
Ja, und jetzt zieht er noch die Tochter als Argument. Und dann werden die Stöcke weggeworfen. Dann wird aus dem Stockkampf ein Faustkampf. Und dann weigern sich beide weiterzukämpfen. Und da befiehlt der Admiral, dann wird er halt beide hingerichtet. Und Hudson wird wieder abgeführt. Also der wird hier hin und her. Ja,
einmal quer durch die Station abgeführt. Also alle, ne? Lukas und Deckwood sollen auch exekutiert werden. Ja, aber Deckwood ist zwar gefesselt, aber natürlich kann er ja die Fesseln auch sprengen.
Deckwood entfesselt seinen inneren Hulk.
Ja. Er sprengt ja auch symbolisch die Chain of Command.
Das ist cool.
Ja.
Das ist geil. Mhm. Ah, da bin ich gedacht. Also es kommt
daran habe ich auch nicht gedacht.
Es kommt wieder zu einem Faustkampf und sie können sich befreien. Und dann kommt Lupa und schießt die Wachen nieder. Also es ist auf ihrer Seite. Und sagt, sie hat die Raketen abgeschaltet und gibt die Sigrist-Crew frei zum Wohl ihrer Tochter. Ja, also will die Welt nicht brennen sehen, weil sie ja ihre Tochter soll weiterleben, auch wenn sie nicht weiterlebt. Und dann fährt die Crew mit dem Sturmboot davon. Ja, endlich macht es Poli auf der Sequest auch mal das, was er tun soll, weil er feuert jetzt die Torpedos auf die Station, weil ja die Zeit rum ist.
Und jetzt ist Henderson dagegen.
Jetzt ist Henderson dagegen, weil ja Lukas und der Captain noch da sind. Und ich denke so, genau. Mann, ey, bis jetzt hin habt ihr sich konsequent durchgeschrieben. Ja. Okay, diese Flirterei am Anfang geschenkt. Aber sonst so, die anderen Sachen waren ja wirklich gut. Ja, sie hat die Mannschaft gerettet. Sie hat gesagt, ey, wir haben hier eine Mission, die ist wichtiger als Ego. Sie hat Ford eingenordet und jetzt ist sie dagegen, nur weil da ihre Freunde sind.
Wahrscheinlich will sie immer das Gegenteil von dem, was Brody will.
Was Brody
wie so ein Kind, ja.
Ja, ja und jetzt ergreift Tony die Initiative und feuert die Torpedos ab.
Und Hudson, Deckwood und Lukas sterben und das ist das Ende der Folge.
Nein, nicht ganz.
Nein, noch nicht.
Stellt jetzt noch den Admiral. Ja. Es gibt einen Alarm, dass die Torpedos jetzt einschlagen würden und die Basis wird zerstört. Mit den ganz vielen Atomraketen, die jetzt unter Wasser explodieren. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, Atomraketen, da kannst du, glaube ich, schon drauf schießen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Wenn das jemand weiß.
Ja. Wenn einer von euch Experte für Atomraketen ist oder Expertin, dann bitte melden, was die so aushalten, wenn man da drauf schießt und ob da überhaupt was passieren kann, wenn man da hier nicht diese Physik da drin, die Reaktion überhaupt lenkt.
Okay, also wir denken, alle sind gestorben, aber nein, dann kommt doch noch ein Funkspruch von Hudson und er will andocken, wo ich mich wieder frage, was macht denn das so nah? Du musst doch merken, wenn da so ein Shuttle ankommt, soweit du ja vor kurzem noch angegriffen wurdest. Aber Drehbuchrasche.
Das ist, weil Ortiz nicht mehr da ist.
Ja.
So.
Miguel hat das mitgekriegt.
Die haben das einfach nicht nachbesetzt.
Keine gute Idee.
Nee, nicht auf einem U-Boot. Nee.
Naja, und dann kommen wir zum Schluss. Die Sequest fährt durch den Golf von Guadeloupe. Wo ich wieder sage, gibt den Drehbuchautoren einen Atlas, weil Guadeloupe ist ein Archipel in der östlichen Karibik, ganz weit weg vom Marianengraben und der Philippinen. Aber wieder ein Urlaubstipp. Guadeloupe ist Teil der Europäischen Union, gehört damit zum Schengen-Raum.
Ja.
Ihr braucht keinen Pass, Leute.
Frankreich, ne?
Ja, also zusammen mit Martinique, Saint-Barthélemy und Saint-Martin gehört es zu den französischen Antillen.
Ja, und ich glaube, weil es ein französisches Überseegebiet ist, ist das auch so sehr Frankreich, dass du da auch mit Euro bezahlen kannst und so.
Ja, also. Okay, also McGaff gratuliert Hudson zur Rettung der Welt. Die offizielle Version ist jetzt immer noch Computerpanne, kombiniert mit Isolationsdemenz. Aber wenn sie da Isolationsdemenz zugeben, geben sie ja zu, dass sie da unter Wasser im fremden Hoheitsgebiet eine Atomraketenstation hatten. Also.
Ja. Ja gut, also das weiß ja jetzt Makronesien auch. Also
ja.
Na, da kannst du ja jetzt nicht mehr irgendwie.
Ich denke mal, da sollten halten, dann ja. auch die Sensoren orten, wenn der da unten irgendwas zusammenschießt und es explodiert. Ja, Henderson besucht Ford auf der Krankenstation. Der erwacht natürlich aus dem Koma. Die duzen sich sehr schön. Ja. Weil die haben sich ja das letzte Mal geküsst, also dürfen sich auch in Deutschland in das Synchro duzen.
Ja,
Hudson fordert noch Bericht vom Brody, ob es irgendwelche Probleme gab. Ja, und er sagt nein. Und bleibt am Ruder und behält das Kommando. Also
hat er jetzt auch was gelernt. Sehen wir, ja. ne, und darf deshalb auch weiter im Kommando bleiben. Sehr schön.
Sehr schön. Lukas besucht noch Deckwood, der hadert immer noch mit sich. Das ist der Einzige, der so ein bisschen über sein Denken nachdenkt, über sein Handeln nachdenkt.
Das stimmt, der Arzt kommt da so rein, als wäre irgendwie irgendwo 5 Stunden im Büro gewesen.
Ja, ja, ja,
raus.
Ja,
hallo.
Ja, was? Nö.
Ja,
und er, weil er wirklich sagt, na, ich habe hier meine Menschlichkeit verloren, weil ich habe fast einen anderen Menschen getötet. Und da sieht man wieder die Bindung zwischen Deckwood und Lukas, weil er spricht ihm ja gut zu und sagt, nee, das macht dich ja gerade zu einem besseren Mensch, dass dir das gar nicht egal ist. Ja, wie allen anderen, denen das ja gar nicht egal ist, dass sie hier wilde Menschen getötet haben. Oder, weil die Leute auf der Station, die sind ja jetzt weg.
Das war eine richtig gute Szene.
Ja, also das war die beste Szene der Folge.
Ja, aber die war auch richtig gut. So, also auch von beiden schön gespielt und ein guter Dialog und am Ende rettet der Kurt sozusagen die Kakerlake, die ist jetzt erstmal sein Haustier.
Ja, und die Siegfried fährt davon. Und ich würde diesmal was anderes machen. Ich würde gleich zum Fazit gehen und danach Meeresfakten erzählen, weil die Meeresfakten passen irgendwie nicht zu dem.
Nicht zum Fazit?
Ja, nicht so richtig. Das wird das wieder ein bisschen sprengen. Ja, Patrick.
Ja, 4 Delfine.
Echt jetzt?
Nein. Ja, die haben sich überlegt, wir machen jetzt so ein Apokalypse-Now-Ding. Hat halt nicht funktioniert. So.
Nee.
Also,
das ist, glaube ich, das gesamte Fazit von dieser Folge.
Das war nicht gut gemacht. Das war, was da auf der Sequest passiert ist, das war alles total bemüht. Ich habe nie geglaubt, dass die da auf dieser Station in irgendeiner Gefahr sind. Da wird Hudson ständig abgeführt. Ständig geht alles hin und her. Und ich fand den von Layden nicht spannend und auch nicht verrückt genug. Und ich konnt nicht nachvollziehen, wenn man Apokalypse Now nicht gesehen hat, dann hat man gar nicht verstanden, was die eigentlich von einem wollen.
Ja, das nächste.
Ja, also die Atmosphäre war ganz nett. Die Laserpeitsche war cool. So als Gimmick. Ist natürlich auch super brutal alles. Nee, ich gebe dem jetzt einen Delfin. So. Ich fand das wirklich nicht gut.
Nee, also mehr wird's auch nicht. Ich habe das jetzt ja mehrmals gesehen und das macht's auch nicht besser.
Komisch.
Es funktioniert nicht. Also diese ganze Geschichte auf der Sequest mit Brody funktioniert nicht. Man sieht auch hier, dass Edward Kerr, der wollte ja raus. Hm. Der hatte ja irgendwann, ach hier bei dem bei unserem Staffelfinale, das war glaube ich, wo er das Drehbuch hingeschmissen hat und gesagt, lasst nicht sterben, Leute. Und den Gefallen haben sie mir ja nicht getan. Und der hat ja kommt, also der macht hier den Roy Scheider, der spielt schon nicht mehr richtig mit. Und das funktioniert hinten und vorne nicht. Es gibt ein bisschen gute Geschichte für Henderson, aber das war's dann auch schon. Und dass der Junge da jetzt zum Selbstmordkommando mit muss, ja, also ist er nicht mehr jung, ist er jetzt erwachsen, aber trotzdem ist ja Lukas noch sozusagen das junge Kind da.
Und der hat sich immerhin freiwillig gemeldet, ne? Er ist Anson.
Ja, aber trotzdem hätte man sagen können, ey Junge, nee, lass mal, ja. Das ist hier eine Geschichte ohne Wiederkehr.
Dass man überhaupt erstmal zu dritt hinfährt. Weil, naja.
Nee, und wie gesagt, also wir machen jetzt einen auf Apokalypse Now. Wir diskutieren jetzt mal, wann musst du Befehle befolgen und wann nicht. Alles gut gedacht, aber die Umsetzung Katastrophe. Szenenbild war noch ganz gut.
Mhm.
Ja, dass sie dann halt dann auch so dieses Dschungelfeeling und so dann so bringen wollten und Psychose-Feeling auch ganz gut, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich habe einen Podcast-Tipp als Alternative.
Okay. Und wie wertest du denn, bevor du jetzt hier den Podcast-Tipp
hast? Mehr als ein Delfin gibt's dir für nicht.
Okay. Respektiert.
Ja, es gibt anekdotisch evident eine Bus 1 Produktion von Katrin Rönicke und Alexandra Tabor, die höre ich ganz gern, weil die halt so verschiedene Sachen so diskutieren. Und im letzten Mal ging es um Gehorsam und auch um Ghosting. Und beim Gehorsam haben sie halt auch diskutiert, inwieweit bist du denn verpflichtet, Befehle zu befolgen? Also was wir ja hier angeteasert haben, aber nicht richtig durchdacht. Also Befehle als Polizist oder Beamter oder auch als Militär. Und da wurde halt auch der Begriff der Remonstration vorgestellt. Mhm. Also du hast als Beamter sogar die Pflicht, wenn du eine Weisung erhältst, die ein Gesetz widerspricht, der zu widersprechen.
Okay.
Also das gibt's, ohne dass dir was passiert.
Das ist ja sogar logisch, jetzt, ne?
Also ja,
und das haben ja dem Staat gegenüber verpflichtet.
Ja. Ja, bist ja als allererstes dem Staat verpflichtet und an zweiter Stelle ja dem Vorgesetzten. Und die Diskussion fand ich ganz gut und die ist, glaube ich, besser als hier in der Folge. Also wer dieses Thema weiter eintauchen will, dem empfehle ich diesen Podcast.
Ja, recht anekdotisch evident ein paar Delfine mehr als diese Folge. Ja, Link ist in den Shownotes.
Ja, und dann kommen wir zu den Meeresfakten und die haben wir bekommen von Sarah Tamara. Ja, weil die war im Urlaub auf Helgoland und hat da uns was geschickt über das vergessene U-Boot vor Helgoland. Also nicht nur die vergessene Unterwasserstation der UIO, sondern auch die deutsche Marine hat ein vergessenes U-Boot vor Helgoland, das U-Boot OC-71.
Und das hat Sarah Tamara wiedergefunden?
Im Museum hat sie einen Artikel dazu gefunden. Das U-Boot wurde selber schon viel eher gefunden. Das OC-71 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine während des Ersten Weltkriegs. 1916 gebaut und hat halt mit Torpedos, Minen, Sprenggranaten 16 zivile Schiffe versenkt und ein militärisches Schiff, also irgendwie 17 Versenkungen insgesamt.
Da war nicht Hudson.
Nee, und da war nicht Hudson.
Das Kommando verweigert.
Ja. Und das Schiff, das sie versenkt haben, war die Dunraven. Ja, und dann nach dem Waffenstillstand von 1918 sollte eigentlich das U-Boot nach Großbritannien ausgeliefert überführt werden. Und bei dieser Überführung sank das U-Boot auf mysteriöse Weise am 20. Februar 1919 unmittelbar südlich vor Helgoland. Und zwar in der südlichen Einfahrt vor der Nordseeinsel, also irgendwie so vor dem Hafen. Angeblicher Grund war damals schlechtes Wetter. Mhm. Und das Ding liegt da jetzt in 20 Meter Wassertiefe. Es kam niemand ums Leben. Ja, und es gab dann 214 Untersuchungen von 2014 Untersuchungen und da kam halt raus, dass sich das U-Boot selbst versenkt hat. Und man hat nämlich dann auch das Tagebuch eines Maschinisten gefunden, Georg Trinks, und das war dort ausgestellt, wo Sarah Tamara war, der 18 Monate auf dem U-Boot gelebt hat. Und er hat halt bestätigt, dass sie das Schiff lieber selbst versenkt haben, als es jetzt den Briten auszuliefern. Ja, und die Nordsee ist ja nun nicht so das friedlichste Gewässer, was wir uns vorstellen können, weil da gibt es ja öfters mal Stürme. Mhm. Und deshalb zerfällt das Wrack jetzt langsam. Und man wusste auch lange nicht so richtig, wo es wirklich liegt. Also man hat nicht aktiv danach gesucht.
Also wo genau so?
Ja. Und deshalb gibt es an dem Wrack auch viele Schäden durch Anker, weil Anker runtergeworfen wurden.
Ich weiß, dass da was ist, ja.
Ja, unter anderem von der Bundesmarine. Die haben nicht mal selber gewusst, dass ihr eigenes ehemaliges U-Boot da unten liegt. Ja, und erst 14 ist halt ein Team von Spezialisten aus Finnland, Schottland und Kiel. Die sind halt losgezogen, haben das Wrack untersucht, auch mit Fotografiemethoden, Fotogrammetrie, und haben sozusagen die Lage nochmal richtig bestätigt, sind mit Tauchfirma mit einem kleinen U-Boot dann auch runter und haben das auch von jedem Winkel abgefilmt, um einfach in 4K-Auflösung, um da so ein Videodokument zu erzeugen und ein digitales Modell, wo sie dann halt wirklich auch gesehen haben, okay, da ist der Ankerschaden, wo hier die Marine da das draufgehauen hat und dann auch an dieser Fotos, was sie dann rekonstruiert haben zu diesen digitalen Modellen, konnten sie halt sehen, okay, die sind nicht aufgrund von Wetter irgendwie gesunken, irgendwelche Wetterschäden, sondern wirklich, die haben sich selber versenkt. Also da konnten sie das dann bestätigen, dass das sozusagen Absicht und Manipulation von innen war. Interessante Sache. Also ich fand am beeindruckendsten, dass da ein U-Boot vor dem Hafen liegt und die Marine nicht weiß, dass es da ist und ein Anker drauf ist.
Ja, muss halt gucken, ne?
Muss halt nach unten gucken, ja. Nicht nur nach oben. Also danke, Sarah Tamara, vielen für Dank, den Hinweis. Ja, war sehr interessant. Ja, und wenn ihr uns auch noch irgendwelche Hinweise schicken wollt, wenn ihr im Urlaub wart und lustige Geschichten zum Meer, zur Seefahrt oder Delfinen habt, könnt ihr uns die gerne zuschicken, entweder per E-Mail unter damenpod@web.de oder einfach über die Kommentarfunktion auf der Website oder über die sozialen Medien, entweder bei Blue Sky oder Mastodon, jeweils unter @damenpod. Ja, und wir hatten ja schon den Soundtrack von Apocalypse Now.
Mhm.
Und da würde ich gern was auf unsere Darwinpod Spotify Playlist setzen.
Natürlich.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich Eve of Destruction nehme oder das Lied von den Doors. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich finde, eins davon muss drauf.
Beides ein bisschen deprimierend. Aber passt natürlich, ja.
Ja, passt natürlich. So, und dann würde ich sagen, tauchen wir wieder auf.
Aus dem Marianengraben dauert ein bisschen länger.
Aus dem Marianengraben zerstören die Kommandokette.
Ja. Gut, dass wir keine Isolationsdemenz bekommen haben zwischendurch.
Ja. Aber ein bisschen verrückt wirst du schon, wenn du das länger anguckst.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.